Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt noch Energie und habt etwas Energie übrig gelassen für eine Lektion. Ich bewundere euer Durchhaltevermögen und euer Sitzfleisch. Ich finde, es ist eine Sache zu sitzen, das andere Sache ist vorzutragen. Da ist man voll drin und ihr müsst da konzentriert den wirren Gedanken folgen. Danke, dass ihr euch darauf einlasst. Ja, da gebe ich mir Mühe, ja, dass sich's lohnt. Ich habe, ich bin innerlich wirklich zerrissen. Ich hätte von meinem Anspruch und von meinem Wollen, ich hätte euch gern in diesen Tagen wirklich den kompletten Hebräerbrief ins Detail ausgelegt, in allen Versen, in allen Nuancen, in allen Worten und Übersetzungen und in all Details. Wirklich, das wäre absolut schön und ich weiß aber, dass ich das einfach so nicht machen kann, nicht in dieser Zeit, beziehungsweise aber auch, dass einfach diese Vorarbeit braucht. Und ich merke einfach, dass allein diese Vorarbeit, was es schon auslöst bei euch. Und manchmal habe ich den Eindruck, mir geht es so ähnlich, also in aller Demut, wie meinem Herrn es ging, als er den Jüngern diese Dinge erklärte. Da gab Zeiten, hat er gesagt, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber wir können es noch nicht tragen. Das heißt, was er damit sagt, es müssen Dinge vorher passieren, damit ihr das, was später passiert, ich euch sage, dass ihr einordnen könnt. Und so, es braucht eine gewisse Vorarbeit. Und in der Art und Weise, wie ich die Bibel lese, wie ich sie auslege, bin ich immer schuldig, meine Hermeneutik oder meinen Ansatz zu erklären. Aus Erfahrung, aus persönlicher Erfahrung und Begegnungen mit der Situation. So, ich habe mit euch, heute Morgen war das, gell? Ja, darüber nachgedacht, was es bedeutet, das Ziel zu erreichen. Und der Hebräerbriefschreiber gibt uns einige Hinweise, wie wir das Ziel erreichen. Und das ist so spiralförmig, geht es durch den Hebräerbrief durch und wiederholen sich diese Formulierungen von darum, deshalb, deswegen, in dieser Wiederholung. Und ich habe bis jetzt nur einen Vers geschafft, also nicht mal den richtig, sondern einfach nur diesen Ansatz. Und ich hab mir gedacht, ich mache es so. Ich werde jetzt nicht bei allen Versen hängen bleiben, wie ich heute Morgen das getan habe, sondern ich habe euch nur ein Gespür dafür gegeben, okay? Ich zeige euch mal, wir lesen sie gleich, aber dass ihr einfach mal seht, wie viele das sind. 3 Vers 1, 3, 7 und 11, 4, 14, 10, 9, 23, 12, 11, 12, 12, 12, 28, 13, 8 und 13, 13 und 13, 15. Das kommt hinterher. Das sind alles Wiederholungen oder Stellen, in denen wir eine praktische Anweisung haben, wie wir das Ziel letztendlich erreichen. Okay? Also, ich mache Folgendes. Ich lese mit euch einfach die Stellen mal. Ich versuche es ziemlich zügig, werde mich disziplinieren, nicht überall gleich meinen Senf dazu zu geben, sondern da, wo es nötig ist, kurz ein, zwei Gedanken. Einfach mal ganz wirklich eine kurze Spirale bis zu 3,15. Ich hoffe, ich schaffe das. Und dann, was ich echt vorhabe, ich möchte in Kapitel 1 mit euch starten. So heute, jetzt. So, ich möchte da beginnen. Und ich glaube, ich weiß, wenn wir da beginnen, wir werden über Vers 1 nicht rauskommen. Das ist, aber ich habe gedacht, vielleicht nicht schlecht, dass ihr immer noch das Gefühl habt, wir sind im Hebräerbrief. Ja, das ist immer mein Anliegen, dass ihr nach Hause geht und sagt, hey, wir haben den Hebräerbrief behandelt. Ich muss aber euch ehrlich sagen, da die ganze Schrift von Christus redet, ladet mich zu irgendeinem Brief ein und ich werde euch das Gleiche erzählen, weil es letztendlich überall das Gleiche steht. Das ist so. Also, schaut mal, Kapitel 2, Vers 1, wir erreichen das Ziel, indem wir auf das achten, was wir gehört haben. Und ich habe euch versucht hineinzunehmen, was haben sie denn gehört und so, okay? Das lasse ich jetzt. Kapitel 3, Vers 1, kommt unmittelbar die nächste Anweisung oder die nächste Anwendung. Und schaut mal, auch da, hier natürlich, hake ich kurz ein, hier natürlich ist eine wortgetreue oder an dem Urtext orientierte Übersetzung, die Wort für Wort übersetzt, hilfreich hier bei so einem Studium. Wenn man eine Übertragung hat, dann fehlen natürlich diese Schlüsselwörter. Deswegen empfehle ich euch, beides zu haben. Wenn ihr sagt, ich liebe meine Übertragung, in dem Sinne neues Leben, Hoffnung für alle, was auch immer, gute Nachricht, kann ich besser lesen. Ihr müsst nicht wegtun, ihr könnt es behalten, aber da bitte ich euch, holt euch eine Wortgetreue, das heißt, wenn ihr ein persönliches Studium macht, legt beides nebeneinander. Das bereichert nur noch. Das ist nicht falsch, aber es kann nur noch besser werden. Von daher empfehle ich euch das. Also, und das sind solche Schlüsselwörter, die übrigens sich durch die ganze Bibel ziehen. Das sind Schlüsselwörter, die uns die Bibel öffnen. Wenn wir auf sie Acht geben und ihnen nachgehen, bekommen wir einen roten Faden durch die Bibel. Und je mehr wir solche Wörter entdecken, umso dicker wird dieser rote Faden. Also, eines im Hebräerbrief, so ein Schlüsselwort, ist diese Anwendung, daher. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, da wäre ich schon versucht, euch was zu sagen, himmlische Berufung, was das bedeutet, was habe ich für eine Berufung, himmlische Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, wer ist das? Jesus. Wen müssen wir betrachten? Jesus. Und wie müssen wir ihn betrachten? Er ist ein Apostel und ein? Ist Jesus ein Apostel? Das wäre jetzt spannend, gell? Was? Wieso sagt der Apostel? Ich kürze das kurz ab. Betrachte den, der gekommen ist. Der ist der Gesandte. Das ist nämlich die Umschreibung als Apostel. Betrachte den, der gekommen ist als Gesandter, um was zu tun? Unser Hohepriester zu werden. Das ist Jesus. Wie erreichen wir das Ziel? Wir bewahren das, was uns von Anfang an erzählt worden ist. Und was ist inhaltlich das? Das Betrachten von Jesus Christus als unseren Hohenpriester. Also ich würde sagen, wirklich, es geht darum, ihn anschauen, ihn betrachten, sich mit ihm beschäftigen, ihn in seiner Herrlichkeit betrachten. Und nicht sagen, okay, jetzt ist für mich gestorben, zack. Sondern was bedeutet das? Das Bild, das Gott uns zeichnet, intensiv studieren. Habt ihr alle gelernt, Bildbetrachtung in Kunst? Ich hatte so meine Probleme mit diesem Fach. Ich male sehr gerne, aber dann hat unser Lehrer so ein Picasso an die Wand oder irgend so ein Van Gogh und dann sagte er, wir machen jetzt Bildbetrachtung. Und dann durfte jeder sagen, was er da sieht. Und ich teilweise war ich amüsiert, teilweise echt schockiert, was man alles daran rausliest. Und wisst ihr, wie oft ich da saß und mir dachte, wie herrlich und amüsant wäre es, wenn Van Gogh oder Picasso oder irgendjemand in dem Raum sitzen würde und hören, was man sie alles daran rauslesen. Und dann würden wir fragen, und was hast du da gemalt? Ja, ich sah eine Blume und habe die Blume abgemalt. Die Farbe gelb und die schwarz, das drückt Trauer aus. Und boah, das Herrliche ist, wir haben ein Bild bekommen, ein herrliches Bild. Und der Maler ist da. Und der Maler ist sogar in uns, wenn wir an ihn glauben. Und wir dürfen ihn fragen, sagen, was hast du dir dabei gedacht? Wir müssen nicht spekulieren und interpretieren und hineinlegen. Das ist Eisegese. Das versuche ich unseren Schülern einzubläuen. Meine Aufgabe ist Exegese. Ich nehme Dinge aus der Schrift heraus und nicht lege Dinge in die Schrift hinein. Das ist im Wesentlichen meine Aufgabe als Prediger, Lehrer, die Schrift, die Botschaft aus der Schrift, die Bedeutung herauszuholen und nicht mit. Wir haben alle Meinung, wir haben alle Vorprägung, da diese Dinge hineinzulegen. Also, unser Auftrag ist, das Ziel erreichen und das machen wir wie? Indem wir Jesus Christus betrachten. In dem Fall seinen hohepriesterlichen Dienst. Und da ist natürlich der Hebräerbrief voll davon und das Alte Testament übervoll davon. So, diese Betrachtung. Das Ziel die nächste Anweisung, schaut mal, ist gar nicht mehr weit, das ist dann Vers 7. Er hat gerade mal ausgeholt und schon musste die nächste Ermahnung oder nächste Anwendung bringen und sagt, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Deshalb ist die nächste Anwendung. Auf den Heiligen Geist hören, wenn er dann redet. Bei dieser Bildbetrachtung auf seine Deutung Acht geben, was er uns deutlich macht, was er uns vor Augen malt. Warum? Damit wir nicht die Ruhe verpassen. Schaut mal in Vers 11, Kapitel 4. Seht ihr, bei all dem Rumgetippe, das ist nicht so meins, das Getippe. Und deswegen habe ich mich da vertippt, glaube ich. Also 3, Vers 7 und nicht 11, okay? Nach Luther? 3,11. Aber nicht. Ja, worauf ich hinaus will, ist 4,11, nämlich lasst nun uns eifrig. Mir geht es um diese Grundbegriffe. Die Ruhe, da ist die Rede die ganze Zeit von der Ruhe. Mir geht es um diese Begriffe. Schaut mal, ich sage euch also einfach, korrigiert es in euren Blättern. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht. Und dann Vers 11 in Kapitel 4, lasst uns nun eifrig in die Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach dem Beispiel der Ungehorsam falle. Also die Anwendung ist, so betrachten, auf den Heiligen Geist hören und das im Glauben annehmen und so endlich zur Ruhe kommen. Wenn man weiß, was Jesus für uns als Hohepriester getan hat, dann kommt man zur Ruhe. Das ist die Anwendung. Ich gehe weiter. Dann kommt das nächste. Viele, viele Verse kommen jetzt und einige Kapitel, die uns diesen Hohepriesterdienst entfalten. Und dann kommt er in Kapitel 10 zu den nächsten praktischen Anweisen, nachdem er so einen gigantischen Block der Herrlichkeit, der Betrachtung uns vor Augen gemalt hat. Schaut mal Vers 19, Kapitel 10. Habe ich es richtig? Ja. Vers 19. Ja. Ja, damit die Verwirrung nicht so groß ist und ihr dann beim Zuhören irgendwie ihr dann denkt, 4,11 oder nicht? So, okay? Also, Kapitel 10. Ich komme sonst nicht zu Vers 1, deswegen ist gut. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich will euch nur auf diese, eigentlich würde reichen, wenn ich erstmal euch durchlesen würde, jeden Vers und nur deshalb darum, und dann wisst ihr, da muss ich hinschauen. Eigentlich das hatte ich vor. Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Das sind immer wieder diese Anweisungen. Da wir nun durch das Blut Jesu Christi, das, was wir da haben, dieses herrliche Erlösungswerk, lasst uns da mit reinen Herzen, mit ruhigem Herzen zu ihm kommen, darin wandeln. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wir dürfen das nicht verlieren. Wir dürfen die Verheißung nicht missachten. Immer wieder das Gleiche. Merken wir, hier reden wir nicht von Dingen, die wir ganz praktisch alles, was wir alles tun müssen. Die ganze Anwendung richtet sich was? Auf unseren Herrn Jesus Christus. Das Festhalten an ihm, nicht vergessen, ihn betrachten. Kapitel 12, Vers 1. Vers 11 habe ich geschrieben. Okay? Ich mache das jetzt nicht. Mache ich später. Ihr hört einfach mir zu, okay? Das ist Spielerei. Ihr hört mir zu. Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen vor den uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Immer das Gleiche, oder? Es wiederholt sich. Das ist was mühlenartig, deswegen sage ich, das ist so spiralförmig. Immer wieder, er bemüht sich permanent, ihren Fokus auf Christus wieder neu auszurichten. Denn sie haben ihn aus dem Fokus verloren, traurigerweise. Und dann kommt man Kapitel 12, Vers 12. Junge, was habe ich da getippt? Habe ich das gemacht? Kapitel 12, Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lamme nicht abirre, sondern viel mehr geheilt werde. Da beginnt es wieder. Darum, aus diesem Grund, Jesus betrachten und auf die Beine wiederkommen, wieder mündig werden, stark werden. im Feuer, so wie die Emmaus-Jünger, brennend werden. In der Betrachtung Christus von der Schrift, Ströme des lebendigen Wassers werden aus uns fließen, wenn wir in dieser Art und Weise die Schrift lesen. Und immer wieder, wirklich mühlenartig, darum lasst es. Schaut mal Vers 28 nochmal, Kapitel 12. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Lasst uns dankbar sein. Kapitel 13, Vers 9. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Jetzt gegen Ende, wo es wirklich sehr, sehr praktisch wird, kommt er und es kommt immer deutlicher, worauf er hinaus möchte. Er sagt, Freunde, schaut zu, dass euch nicht irgendwelche fremdartige Lehren von irgendeinem anderen Christus in einem anderen Evangelium, dass sie euch fortreißen. Lasst es nicht zu, dass ihr fortgerissen werdet von den Irrlehrern, von fremden Lehren. Lasst das nicht zu. Stattdessen, Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, das ist zu Christus, und außerhalb des Lagers, das ist da, wo wir jetzt leben, und seine Schmach tragen, das heißt für ihn leiden. Wenn wir begriffen haben, was wir in ihm haben, wenn wir verstanden haben, was er für uns getan hat, und wenn wir begriffen haben, was wir in ihm bekommen, dann mit diesem Glauben, mit dieser Hoffnung und mit dieser Herrlichkeit, lasst uns das Ziel vor Augen haben, und auch wenn es uns was kostet, wenn wir auch leiden, lasst uns diese Schmach tragen. Und in diesem Leiden, schaut mal Vers 15, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen und seinen Namen zu bekennen. Wir müssen Gott Opfer bringen. Das. So. Was auch immer. Aber ich würde rangehen. Das könnte wichtig sein. Ja. Wir müssen Gott Opfer bringen. Nun bringen wir kein Opfer von Tieren. Wir müssen keine Tiere opfern, sondern unser Opfer ist ein Lobpreis. Darf ich euch ermutigen, diesen Gedanken einfach mitzunehmen? Kennst du die Gelegenheit, es gibt eine Gebetsgemeinschaft, du sitzt da und du würdest gern eigentlich beten, aber du traust dich nicht. Denkst, wenn ich nicht verspreche, wie werden die anderen und jetzt laut beten, ich kenne die Leute nicht, oder aus welchen, kennt ihr das? So in Hemmungen. Darf ich euch fragen, was glaubt ihr, wer hat euch das Gebet aufs Herz gelegt? Der Geist Gottes. Wenn wir dem Gebet wären, was glaubt ihr, wen wären wir? Nicht nur, dass wir dem Heiligen Geist wären, wisst ihr, was wir dann nicht machen? Was dein und mein Auftrag ist, einen Opferdienst zu tun. Wir überlegen, was könnte ich Jesus tun? Was könnte ich praktisch tun? Was könnte ich machen? Und dann wir verrennen uns in Aktivitäten, wir investieren und finanzieren, machen Riesenprogramme, was auch immer. Und da sind Gemeinden kreativ und verausgaben sich. Aber das, worauf es ankommt, da wehrt man sich. Lobpreis, das heißt die Frucht der Lippen, indem wir seinen Namen bekennen. Und dann beginnt es im Kleinen. Und wenn wir uns nicht mehr trauen, und zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Aber ich behaupte, wenn wir Christus in rechter Weise erkennen von der Schrift, dann könnt ihr es nicht abwarten. Und dann ich als Erster. Ja, das fließt über. Das fließt über. Also, ich lasse es dabei, ich korrigiere es nochmal, diese ganzen Verse stimmen. Der Gedanke oder das, was ich euch sagen möchte, ist, dass die Anwendung bei Jakobus nicht punktuell ist. Sie ist nicht, er predigt und am Ende der Predigt, so jetzt die Anwendung. Und oft wird übrigens das so gelehrt, so muss man predigen, ja? Erklärung, Einleitung, Erklärung und dann am Ende Anwendung. So, was können wir jetzt praktisch mitnehmen? Wenn die ganze Predigt nicht eine Anwendung ist, dann taugt sie nichts. Es muss nicht am Ende eine Anwendung bringen, sondern das ganze, die ganze Predigt, jedes Argument muss eine Anwendung sein. Und das macht er. Er lehrt und sagt sofort, wisst ihr, welche Konsequenzen es sich mit sich bringt? Und er bringt sie nicht gehäuft am Ende, sondern er immer wieder bringt das, das bringt die Konsequenz, das bringt die Konsequenz. Deshalb, darum, lasst uns. Könnt ihr soweit folgen? Das ist spannend. Und dann lade ich euch ein, einfach diesen Gedankengang im Hebräerbrief einfach mal nachzugehen und dann und die Anwendung anzuschauen. Und wenn ihr sie verstehen wollt, dann entweder davor oder nachlesen, was zu dieser Anwendung führt. Jetzt nehme ich euch hinein. Okay? Ich mache mal das mal weg. Erste Mal, es kommt noch was. Tatsächlich Hebräer 1. Ich werde versuchen, das, was ich im Vorfeld alles noch euch sagen wollte, mit in diese Auslegung schon im Hebräerbrief einzufließen. Das ist so meine Strategie und das will ich mal versuchen. Also Hebräer 1, ich möchte euch den Text lesen, dass wir schon mal wir den im Ohr haben, okay? Ab Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, ist der Sohn, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl vor deinen gesalbt, mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind die Werke deiner Hände. Sie werden untergehen und du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zum welchen der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege als Schemel deiner Füße. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um deret Willen, die das Heil ererben sollen? Und dann kommt deswegen. So, spürt ihr schon? Ich hoffe, dass die ganze Rede, die ich mit euch gemacht habe und die Einleitung, das Schaubild, Aufbau, was seine Argumentation ist. Um wen geht es in diesem Text? Jesus. Wie wird er bezeichnet? Jetzt, wenn es nicht so spät wäre und ich mehr Zeit hätte, würde ich euch erstmal ein paar Minuten Zeit lassen. Dann nehmt einen Stift und geht durch und markiert die Bezeichnung von Jesus, was die sich immer wieder wiederholt. Sohn. Es geht um Jesus Christus, dass er der Sohn ist. Und wessen Sohn? Der Sohn Gottes. Okay? Was wiederholt sich dann noch immer wieder und immer wieder? Nicht nur Kapitel 1, übrigens geht bis Kapitel 2 durch. Das habe ich mit einer anderen Farbe markiert. Das ist Engel. Diese beiden Dinge werden nebeneinander gestellt. Nicht Dinge, sondern das Thema. Es geht um die Erhabenheit Jesu als Sohn gegenüber den Engeln. Und beim Lesen, hoffe ich, habt ihr schon gemerkt, wie er argumentiert. Er sagt, Schaut euch an, was die Schrift über Jesus sagt, über den Sohn Gottes, und schaut euch mal an, was sie über den Engel sagt. Wie könnt ihr sagen, dass Jesus niedriger ist als die Engel, wenn ihr einfach nur mal lest, was die Schrift über Jesus sagt? Ab Vers 5 kommt ein Zitat nach dem anderen. Habt ihr es gemerkt? Ein Zitat nach dem anderen. Und wo steht das Ganze? Psalmen, 1. Chronik, Jeremia, Psalmen, 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 Psalmen. Haufen Psalmen. Ja, ich habe heute Morgen euch ein Gespür gegeben, dass man die Psalmen nicht nur, also wie man sie ein Stück weit lesen könnte. Also er zitiert und belegt die Sohnschaft Jesu mit dem Alten Testament, und seine Argumentation ist brillant. Und damit endet ja noch nicht, Kapitel 2 geht ja noch weiter. Da kommen noch einige Psalmen. So, er argumentiert von der Schrift. Jetzt schaut mal, wie er beginnt. Ich möchte euch wirklich ganz kurz einen Überblick geben und dann uns Vers 1 anschauen. Schaut mal, er beginnt so. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Er beginnt nämlich genau das Gleiche. Er sagt, Gott hat über den Sohn schon geredet. Und zwar wo? Wann? Er geht zurück, er beginnt nämlich und knüpft sofort an. Er ist nicht so wie ich, der kommt auf den Punkt, er weiß, er hat nicht viel Zeit. Das hat er am Ende geschrieben, mit wenigen Worten, er hat nicht viel Zeit. Er kommt sofort auf den Punkt und er beginnt. Wir reden jetzt über den Sohn, sagt er. Und über diesen Sohn, der ist der Höhepunkt aller Offenbarung Gottes. Gott hat auf verschiedenste Art und Weise und über einen langen Zeitraum hat er in den Propheten, dazu gleich noch mehr, hat er geredet. Aber als das Ende der Tage kam, als der Höhepunkt und das, worauf das Ganze hinging, kam, dann hat er sich offenbart im Sohn. Das heißt, Jesus Christus ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Das alles, was die Propheten geredet und geschrieben haben, hat eine Zielrichtung, auf diesen Höhepunkt hinzuweisen und uns dahin vorzubereiten, dass wir dieses offenbart werden, Gottes in Christus erkennen und sehen. Und dann geht er hin und zeigt Jesus sein Werk, er ist der Schöpfer. Er geht hin, zeigt Jesus sein Wesen, dass er Gott ist. Er redet über seine Sendung und über seine Mission, dass er der Retter ist, seine Rettung. Und dann redet er von der Stellung, das ist seine Herrschaft. Das sagt er alles in 2, 3 Versen. Und dann sagt er sofort, und darum ist er weit höher als die Engel. So ein kleiner Abschnitt. Und er hat sozusagen alles gesagt oder komprimiert schon mal das gesagt, was in dem ganzen Brief entfalten wird. Er wird zeigen, in dem Hebräerbrief, dass die Propheten alle davon geredet haben und dass Jesus der Höhepunkt von allem ist, was Gott tut. Und wenn der Höhepunkt da ist, was glaubt ihr, was kann noch höher kommen? Nichts. Wenn das Beste da ist, dann war es das. So, und das ist seine Argumentation. Von der Schrift, von den Propheten her, den Höhepunkt der Offenbarung und somit das Willen Gottes aufzuzeigen. Und was bedeutet das? Der Sohn Gottes, wer ist? Sein Werk, sein Wesen, seine Sendung, also Mission und seine Stellung. Und darum höher als die Engel. Im Prinzip ist das die Überschrift, im Prinzip ist das die Zusammenfassung von dem, was alles nachher kommt im Hebräerbrief. Deswegen dachte ich, wenn ich das schon mal mache, dann sind wir schon mal weit. Ja, dann sind wir schon mal gut unterwegs. Also, ich möchte euch mit euch Vers 1 anschauen. Nachdem Gott vielfältig, das heißt immer und immer und immer wieder und auf vielerlei Art und Weise, das heißt nicht nur in der Häufigkeit, sondern auch in der Art und Weise, wie Gott geredet hat, in der Methodik. Und zwar, schaut mal, in den Propheten steht es bei mir. Steht es bei euch auch so? So, gibt es nämlich 2 Möglichkeiten, das zu übersetzen. Entweder durch die Propheten. Ich denke, damit haben wir die meisten nicht so ein Problem. Das ist ja klar, dass Gott durch die Propheten geredet. Und das hat er definitiv getan. Ich bin aber davon überzeugt, dass die bessere Übersetzung in den Propheten heißt. Und da geht es noch um weit mehr. Hier geht es, ich werde euch hier gleich zeigen, er hat nicht nur durch die Propheten, sondern er hat in den Propheten geredet. Wisst ihr, was das bedeutet? dass die Propheten nicht nur etwas geschrieben haben und später hat man gedacht, oh, die haben, schau mal, das ist ja auch auf Christus. Und später Elia, wie gesagt, oh, ich hätte nie gedacht, dass ich von Jesus geredet habe. Mose, oh, ich dachte, ich schreibe nur ein Gesetz auf. Sondern in den Propheten bedeutet, sie wussten, was sie geschrieben haben. Sie kannten den Inhalt, die kannten die Botschaft. Ich werde euch das gleich argumentativ und mit der Schrift versuchen zu belegen. Ich möchte aber, bevor ich das tue, euch die Vielfalt zeigen. Gott hat ihnen Dinge offenbart, indem er ihnen gesagt hat, was sie schreiben sollen. Und das Wort des Herrn geschah zu. Er offenbart ihnen diese Dinge und sie haben den Auftrag, es zu tradieren. Sie haben den Auftrag, es weiterzugeben, es zu bezeugen und auch aufzuschreiben auf die nächste und nächste und nächste Generation. Und das hatten sie getan. Das heißt, wir haben Wortpropheten in der Bibel. Zum Beispiel, wen kennt ihr jetzt auf jeden Fall ein Wortprophet? Elisa. Ding, so, falls ihr vergessen habt. So, das heißt, von Elisa haben wir keine Schrift, sondern wir finden ihn in den Könige. Elia ist ein Wortprophet. Da haben wir keinen Brief von ihm. Aber es gab auch Schriftpropheten. Kennt ihr die? Ein Haufen. Gell? Wir haben die Schriftpropheten. Und dann sehen wir auch, dass Gott nicht nur durch die Propheten in der Art und Weise, wie sie geredet und aufgeschrieben hat, sondern wie er mit ihnen gehandelt hat. So, ich möchte euch nur ein Beispiel geben. Einer, und ich liebe diese Vielfalt des Reden Gottes, zum Beispiel durch den Propheten Jona. Er ist mein Lieblingsprophet, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kann ich mich mit dem gut identifizieren, aber es ist in diesem Buch in einer herrlichen Art und Weise das Evangelium dargestellt. Wisst ihr, was sich alles durch alle vier Kapitel durchzieht? Die gleiche Botschaft ist, wer den Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Botschaft. Die Phönizier riefen den Herrn an in ihrer Not und er rettete sie. Jona rief an ihn in seiner Not und er rettete ihn. Und die Ninevi riefen ihn an in der Not und auch sie rettet er. Heiden und Juden. Alle wurden gerettet. Warum? Weil sie den Herrn angerufen haben. Die Grundlage für die Rettung ist welche? Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und großen Gnade und Treue. Gott rettet auf der Grundlage seiner Gnade. Das ist die Botschaft. Und dann schaut euch mal, wie er rettet. Jona wird als Gegenstand und als ein Typus, ein Vorbild, eine Vorschattung auf Christus. Sie kommen in den Sturm und dieses Boot geht zugrunde und die haben Angst, sie sterben. Und dann wird einer geopfert, für den Rest. Und nachdem er geopfert wurde, werden die gerettet. Kommt euch das bekannt vor? Und deswegen sagt Jesus, so wie Jona, so ich auch. Und dann genau dahingeben von dem Leben Jonas in den Tod, stellvertretend sozusagen, geschieht Rettung. Warum geschah das? Das ist die vielerlei und abwechselnd Art und Weise, wie Gott in den Propheten von seinem Sohn schon geredet hat. Wir lesen, naja, sie haben ihn rübergeschmissen, weil er gesagt hat, schmeiß mich rüber. So habe ich das kennengelernt. Dann meine Sonntagsschultante hat mir so, zack, auf Flanelltafel. So ein Schiff, dann ein Jona drauf und dann so runter ins Meer und da kam ein Fisch und zack, Jona gefressen. Oh Mann, der Arme, vom Regen in die Traufe, weiß nicht nur im Meer, sondern wurde sogar noch gefressen. Oh Mann. Nee. Und wenn wir uns diesen Bericht anschauen, ist in jedem Kapitel, das ist nicht das Thema, das ist nicht Jona, wie Hebräerbrief, in jedem Kapitel, von diesem Buch wird uns das Evangelium, die Art, wie Gott Ninive rettet, die Art, wie er Jona rettet, die Art, wie er Phönizia rettet, verkündigt uns das Evangelium von Christus. Wir müssen nur die Augen aufmachen und lesen und im Neuen Testament schauen, wie das zitiert wird, wie das gebraucht wird. Dann bekommen wir einen Zugang dazu. Und nicht einfach eine Geschichte, mach's nicht wie Jona. Hau nicht ab. Kein Wunder, dass wir Christus darin nicht entdecken. Gott hat geredet, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Art und Weise. Das ist die vielerlei Art und Weise, Das ist reich an Illustration des Erlösungswerkes Jesu Christi als Hohepriester für dich und für mich. Hat er geredet. Ich gebe euch eine These und dann belege ich sie. Jeder einzelne Prophet, ob Schriftprophet, Wortprophet, Gegenstandsprophet, jeder einzelne Prophet, der aufgestanden ist, hat nur eine Aufgabe gehabt. Das, was er getan hat, hat ein Ziel gehabt, von Christus zu reden. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mal in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2. Petrus hält die erste Predigt, eine gewaltige Predigt, übrigens eine herrliche Auslegung des Alten Testaments, indem er erklärt, was am Pfingsten passiert. Und er zitiert ein altes testamentlichen Buch nach dem anderen, Joel, Psalmen und so weiter. Er macht nichts anderes. Er erklärt, was am Pfingsten passiert, dass der Geist kommt, was da geschieht. Er erklärt es mit dem Alten Testament. Das heißt, eigentlich sagt er, brauchen wir keinen, nicht verwundert sein. Es ist nichts anderes, was Gott schon lang verkündigt hat. Und dann schaut man in Kapitel 3, Vers 17. Bei seiner zweiten Predigt. Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Das gesteht er ihnen ein. Wie auch euer Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund einiger Propheten, so Jesaja, aller Propheten vorher gesagt hat, dass der Christus leiden sollte. Jetzt eine Herausforderung und ein Test. Kannst du sagen, in jedem prophetischen Buch, wo es von dem Leiden Christi die Rede ist? Wenn nicht, dann gibt es ein bisschen Nachholbedarf. Im Fall dann Jesus Christus, und dann gilt es aber. Wenn Petrus sagt, Gott hat durch den Mund aller Propheten das vorhergesagt, was gerade vor euren Augen geschieht, ich glaub's. Ich glaub ihm. Und diese Reise habe ich vor einigen Jahren gestartet und habe dann angefangen, die Propheten zu studieren, zu lesen. Wo steht's? Wenn Petrus das sagt, wo finde ich das? Ich kannte die Geschichten der Propheten von Kind auf, aber ich kannte nicht das Leiden Christi darin. Und dann auf einmal lese ich Jona mit neuen Augen. Und auf einmal merke ich, da gibt es Dinge, da gibt es Hinweise. Wenn er das behauptet, er spitzt sogar das noch zu, schaut mal in Vers 24. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Seht ihr das? Petrus sagt, alle Propheten, anfangend bei Samuel, so, jeder von ihnen, der kam, haben davon geredet. Darum beginnt der Hebräerbriefschreiber so und sagt, Gott hat auf vielerlei Art und Weise und er oft in den Propheten von diesen Dingen geredet, von denen ich jetzt mit euch, über die ich mit euch reden möchte. Das ist nicht neu. Schaut mal, in dieser Art und Weise hat Paulus seinen Römerbrief angefangen. Wisst ihr, dass der Römerbrief eine herrliche Auslegung des Alten Testaments ist? Das ist so der Brief, der sozusagen das Evangelium systematisch darstellt. Der Römerbrief ist eigentlich eine intensive Auslegung des Alten Testaments. Ich glaube, über 90 Direktzitate aus dem Alten Testament im Römerbrief. Das heißt, ohne diese Zitate kannst du den Römerbrief gar nicht verstehen eigentlich. Römer Kapitel 1. Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Freunde, wessen Evangelium ist das? Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer? Gott, es ist das Evangelium von Gott. Also, es ist Gottes Plan, es ist Gottes gute Nachricht. Schaut mal, was er sagt. Paulus sagt, ich habe den Auftrag, Ich bin der Knecht Jesu, ich diene Jesus. Und mein Auftrag ist, ich habe einen Auftrag, ich wurde beiseite gestellt und gesandt, ausgesondert, um das Evangelium von Gott zu predigen. Und dann sagt er, dass er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat. Das Evangelium beginnt nicht mit den Evangelien. Das Evangelium beginnt bei Gott. Und das vor Grundlegung der Welt, da gab es die Welt noch gar nicht. Da war das Evangelium schon fest. Denn diesen Ratschluss hat Gott gefasst vor Grundlegung der Welt. Das Evangelium, und was beinhaltet das Evangelium? Die Rettung von dir und von mir, oder? Die Rettung seiner Gemeinde. Dass er vorher verheißen hat, über seinen Sohn aus der Nachkommenschaft Davids gekommen, im Fleische nach, da zeigt er diese Menschwerdung. Und dann sagt er, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt durch den Geist der Heiligkeit aufgrund der Totenauferstehung. Er bringt beide Dinge. Er ist der Sohn Gottes und er ist der Menschensohn. Der ist der Mensch geworden aus der Linie Davids und bestätigt als Sohn Gottes aufgrund von Totenauferstehung. Gott hat gesagt, das ist mein Sohn. Er hat ihn bestätigt. Allein die Auferstehung von den Toten ist ein Es ist der größte Beweis, dass Jesus Gott ist. Wisst ihr warum? Der Sündelohn ist der? Wenn du stirbst und irgendjemand stirbt und nur ein kleines bisschen Sünde in seinem Leben hat, nehmen wir mal eine Sünde. Wisst ihr, was dann passiert? Nehmen wir mal an, man stirbt und da ist eine Sünde an mir. Dann kommt der Tod und hakt sich da ein. Klack. Und das war's. Ich angel ab und zu, ich weiß, ich habe schon mal so einen Angelhaken hier gehabt, unfreiwillig ein Ohrring mir gestochen, beim Auswerfen, zack, oh. So, kommen wir mal da los. Du kommst nicht los. Sündelohn ist der Tod, verkauft unter den Tod. Sobald es nur eine Sünde hat, stirbt der Mensch, packt er und der Mensch bleibt im Tod. Als Jesus starb, ist er auferstanden. Wisst ihr warum? Jesus in Buchstaben. Er stirbt und dann kommt der Tod. Geht nicht. Es gibt nichts, was der Tod, wo der Tod nur einen kleinen Punkt an Jesus finden konnte, um ihn im Totenreich zu halten. Darum ist auferstanden, weil in ihm und an ihm keine Sünde war. Und jetzt nennt mir einen Menschen, der keine Sünde hat. Wenn Jesus aus den Toten auferweckt hat und den Tod ihn nicht halten konnte, dann ist er wer? Gott, denn nur Gott hat keine Sünde. So, Ostern, was wir feiern, ist eigentlich eins der größten Feste, nämlich der Beweis für dich und für mich, Jesus ist Gott. Und nur darum gibt es auch die Rechtfertigung, weil er musste sündlos sein. Um zu sterben, musste er was sein? Mensch. Und um zu auferstehen? Gott. Wenn Gott nicht Mensch geworden wäre, hätte er für dich und für mich nicht stellvertretend sterben können. Also musste er Mensch werden. Darum dieser Hohepriesterdienst. Aber um den Tod zu besiegen, musste er Gott sein. Darum, was dein Verstand und mein nicht fassen kann, 100% Gott und 100% Mensch. Aber wisst ihr, das Herrliche ist, so viel will ich euch verraten. Nehmen wir mal an, das bin ich. Ein kleines, beschriebenes Blatt Papier, voller Dreck und Sünde. Wenn ich sterben würde, das wär's. Es wäre vorbei. Der Hebräerbriefschreiber ist im Kontext des Neuen Testaments, was wir in Christus sind und haben. Gell? Wisst ihr, was das Geheimnis in Christus ist? Gott macht, nimmt uns, wenn wir an ihn gläubig geworden sind, und die Bibel schreibt und tauft uns in seinen Leib hinein. Das Geheimnis ist folgendes: Er tut uns in Christus rein. Und dann passiert so: Ich habe mich da noch nicht verändert, nur ein bisschen gerade gequetscht da. Aber ich bin noch in der Gleiche. Aber der Punkt ist, das, was mit der Bibel passiert, passiert mit diesem Blatt Papier. Was mit Christus passiert, passiert auch mit mir. Ist die Bibel hier? Ist das Blatt Papier da? Ist die Bibel hier? Ist es da? Das Blatt Papier muss sagen, hey, warte. ich muss da erst rein, nimm mich mit. Das ist nicht so, das ist hier und das ist da. Und die Bibel geht dahin und sagt, oh, pff, ey, ich schaff's nicht, ich bin müde, krieg's nicht hin. Ja, du musst halt das und das machen. Das herrliche Geheimnis des In-Christus-Seins, seines Erlösungswerks, ist, er fügt uns in ihm hinein. Und jetzt Folgendes, dann stirbt er oder ist gestorben und wir sind mit ihm gestorben. Und dann kommt der Tod und will dich packen. Und wisst ihr, was passiert? Voll gut? Das ist das Evangelium. Wir werden leben aus einem einzigen Grund. Weil wir in ihm sind. Weil wir in ihm sind. Nicht, weil wir perfekt sind. Nicht, weil wir zu 90% es hingekriegt haben. Nicht, weil wir fleißig waren, gespendet haben. Was weiß ich, was gemacht haben. Das ist keine der Gründe. Aus einem einzigen Grund. Weil wir ihn betrachtet haben und ihr sagt, wer in mir bleibt, weil wir in ihm geblieben sind. Das ist der Schlüssel dafür. In ihm bleiben.